Er will die Welt vom Teufel befreien. Schließlich würde ein nur kleiner Mord Millionen von Menschen retten. Ausgerechnet die eigene Mutter hat er als das Urböse ausgemacht. Aber sie muss nicht nur sterben, sie muss vernichtet werden. Den Kopf der Mutter stellt er in ein Schaufenster. Schließlich soll jeder sehen, dass er das Böse vernichtet hat. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. In der vorigen Episode ging es ja um Waltraud Boog, die in Wien eine Bank überfiel. Auf der Flucht einen Mordversuch verübte, überfahren wurde, ihre Beute verlor, das Geld im Wind umhertreiben ließ und dann auch noch verprügelt wurde. Dabei habe ich vielleicht an einer oder vielleicht zwei Stellen, es könnten auch 3, 4 oder 8 gewesen sein, erwähnt, dass die Waltraud aus Deutschland stammte und vielleicht habe ich auch angemerkt, dass wir in Österreich das ganz gerne haben, wenn uns Bundesdeutsche die Welt erklären. Ja, genauso wie es die Waltraud dann später gemacht hat. Daraufhin bekam ich Post, unter anderem von einer besorgten Hörerin, die plant, ihre Pension in Österreich zu verbringen. Nach meinem Podcast war sie sich da gar nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee ist. Das wollte ich mit meinen blöden Schmähs über Deutschland natürlich nicht erreichen. Wenn du deinen verdienten Ruhestand in Österreich verbringen möchtest, ist das sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Wir haben, ja, also Berge und Gegend und eine Bahn, die deutlich besser funktioniert als die deutsche. Achso, Moment, stimmt auch nicht mehr. Wir haben mittlerweile eine Bahn, die genauso schlecht funktioniert wie die deutsche. Also da dürftest du dich gleich zumindest in dieser Hinsicht heimisch fühlen. Unser Internet geht üblicherweise auch besser als das Deutschland und wir haben fast an jeder Milchkanne irgendeine Form von Mobilfunk. Außerdem sind wir in Österreich absolut gemütlich und haben Schmäh, etwas, das mir in Deutschland immer ein bisschen abgegangen ist. Da sind die Male so korrekt und ordentlich. Ja, bei uns ist das nicht so. Wir sind ein bisschen schlampert und haben eine gewisse Wurstigkeit. Nicht umsonst ist "Schau mal" der Lieblingssatz der Österreicher und ich weiß das von deutschen Kollegen, bei denen übrigens sehr verhasst. Und wenn du aus Süddeutschland kommst, solltest du mit der Integration auch wenig Probleme haben. Ja, auch Franken zählt da dazu. Da ist passt schon. Sag nur nicht guten Tag, sondern Servus und im Supermarkt bitte Sackerl statt Tüte. Dann wird es schon. Ach ja, den größten Vorteil von Österreich habe ich vergessen. Wir haben St. Pölten. Ja, auch in Deutschland gibt es spezielle Ecken wie, weiß ich nicht, Gelsenkirchen oder solche Städte. Aber nur St. Pölten schafft es, provinziellen Charme mit Sowjetbrutalismus zu verbinden. Das bringt mich zum nächsten Thema. Ihr merkt, meine Überleitungen sind heute wieder mal meisterhaft. Eine Mittäterin hat mich auf die Idee gebracht, eine gruselige Führung durch die niederösterreichische Landeshauptstadt zu organisieren. Na gut, gruselig wird schon mal naturgemäß deshalb, weil das in St. Pölten ja gar nicht anders gehen kann. Seitdem geht mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Also falls jemand vom Tourismusbüro St. Pölten zuhört, wir würden gerne eine Führung bei euch buchen und eure wunderschöne Stadt natürlich gerne genauer anschauen. Speibsackerl stelle ich zur Verfügung. Warte, hat St. Pölten ein Tourismusbüro? Warte mal, war nicht wirklich, oder? Shit, die haben sowas wirklich. Und wie ich gerade bei einer kurzen Googelei festgestellt habe, haben die sogar eigene St. Pölten-Fanartikel. Einen eigenen Raumduft aus St. Pölten sogar. Und nein, ich denke mir das nicht aus, das gibt es wirklich. Es gibt Ansichtskarten und Sackerl mit der Aufschrift Visit St. Pölten. Einen St. Pölten-Raumduft. Ich bock das alles eigentlich nicht mehr. Gut, also wir machen das jetzt einfach so. Ich frage mal beim Tourismusbüro nach, ob es die Möglichkeit gibt, eine Führung zu machen. Wenn das so ist, dann schaue ich mal, was der Spaß kostet und wir stellen ein Treffen samt Führung und Besuch im Gasthaus auf die Beine. Aber ihr müsst mir dann schon eine Verzichtserklärung unterschreiben, nicht, dass ihr mir dann die Rechnung für die anschließende Therapie schickt. Updates zu diesem kleinen Vorhaben gibt es dann nächste Woche. Na, ich freue mich ja schon sehr drauf. Ein Update muss ich auch zur vorigen Episode geben. Da habe ich im Klugschiss gemeint, dass es den RAF-Terror nicht mehr gibt. Schließlich hat die Bocktraudl, unsere Anti-Heldin aus dem vorigen Fall, sich als Anhängerin der Rote Armee-Fraktion erklärt. Tja, so ist es, wenn man Folgen ein paar Tage im Vorhinein produziert. Da wird man dann manchmal von den Ereignissen überholt. Tatsächlich läuft in Deutschland einmal mehr eine Fahndung nach RAF-Mitgliedern. Gut, allzu schwer dürfte es die Polizei nicht mehr haben, weil davonlaufen können die nur mehr ganz schwer. Die meisten dürften so um die 70 Jahre alt sein. Und außerdem habe ich mal wieder Blödsinn verzapft, denn ich habe natürlich die Opernpassage mit dem Jonas Reindl verwechselt. Tja, ich Landei bin halt eher am Hauptplatz von Scheibsterheim als in der Wiener Großstadt. Sorry dafür. So. Und wenn ihr jetzt vor eurem Abspielgerät sitzt und schreit, Peter, laber nicht, macht den heutigen Fall, Herrschaftszeiten noch einmal. Ja, ja, Ruhe, hier kommt er schon. Der hat heute nichts mit selbsternannten Terroristinnen zu tun und auch nichts mit St. Pölten, leider. Und nicht einmal ein Ignaz kommt drin vor. Schade. Dafür bekommt er eine zerstückelte Leiche, Wahnvorstellungen und einen in einem Schaufenster drapierten, abgetrennten, aufgespießten menschlichen Kopf. Ich sag's gleich dazu, es wird ziemlich grauslig. Nachdem wir in den letzten Episoden ein paar ältere Geschichten hatten, jetzt ein vergleichsweise junger Fall. Unsere heutige Episode spielt nämlich in Wien der 1990er Jahre. So ein gescheiter Bub. Michael Christian Tormey hat beste Voraussetzungen für ein zumindest wirtschaftlich gutes Leben. Er ist der Sohn eines altungarischen Adligen, eines Grafen. Jahrhunderte von blauem Blut fließen durch seine Adern. Das allein hilft noch nicht viel, aber die Familie hat auch Geld. Und zwar mehr als genug davon. Michael wächst behütet auf. Er wird 1967 geboren. Er ist das einzige Kind von Vater Gabor und Mutter Ildiko, die ebenfalls einer ungarischen Adelsfamilie entstammt. Und dementsprechend lieben sie ihren Sohn. Vater Gabor hat aus seiner vorherigen Ehe noch zwei Töchter, aber der Bub, na, der ist sein Liebling. Die ungarische Grafenfamilie lebt in Wien. Im kommunistischen Ungarn der 1960er Jahre war kein Platz für wohlhabende Familien. Naja, schon gar nicht, wenn sie aus einer adeligen Dynastie stammen. Also wächst Michael in der österreichischen Hauptstadt auf, wohlbehütet und sehr begütert. Doch als Michael 3 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Der genaue Grund warum ist unbekannt, aber mein Gott, Ehen scheitern, so ist es halt. Daraufhin lebt Michael bei seiner Mutter. Schlecht geht es den beiden nicht. Mama Ildiko hat eine Wohnung im noblen Wiener Bezirk Währing mit 115 Quadratmetern. Für so eine Bleibe in dieser Größe und in dieser Lage, na, da legt man heute eine knappe 1 Million hin. Euro und nicht wie damals Schilling. Mama Ildiko ist darüber hinaus als Geschäftsfrau recht erfolgreich. Sie betreibt eine Boutique für noble Damenbekleidung ganz in der Nähe in ihrer Wohnung in der Genzgasse 14 im 18. Bezirk. Ildiko, na, die liebt ihren Sohn sehr. Sie nennt ihn sogar ihren kleinen Prinzen. Schon bald zeigt sich, der Michael, na, der ist ein cleverer Bursch. Er ist hochintelligent, er macht sich in der Schule ausgezeichnet, aber er ist auch so ein bisschen hochnäsig. Das Geld und die bevorzugte Behandlung durch die Mutter, ja, das macht sich jetzt schon bemerkbar. Er betont immer wieder, dass er einem ungarischen Adelsgeschlecht entstamme. Das stört in Österreich aber eh niemanden. Über 110 Jahre nach dem Verbot des Adels gibt es bei uns immer noch Herr und Frau Gräfin und diese werden auch mit größtem Respekt behandelt. Einmal habe ich selbst erlebt, wie der angebliche Herr Graf meiner Heimatstadt beim Zigarettenkaufen in der Trafik von älteren Damen vorgelassen wurde. Ja, in Österreich ist man jemand, wenn man einen alten Adelstitel hat. Davon abgesehen ist Michael ein ganz normaler Teenager. Er feiert gerne, geht gerne tanzen und die Mädchen, ja, die mögen den jungen Herrn auch ganz gerne. Schier ist er nicht und, naja, Geld hat er halt auch. Doch die Mutter, die kommt mit dem Leben ihres Sohnes nicht so ganz zurecht. Nein, ja, das ist eigentlich eine Untertreibung. Sie mischt sich immer stärker in alle Aspekte von Michaels Umfeld ein. Wenn der Frau Mama, eine Freundin von Michael, nicht gefällt, dann muss er mit ihr Schluss machen. Michael, der als sehr sensibel und zurückhaltend gilt, der gehorcht. Auch wenn ihm die ständigen Einmischungen der Mutter nicht gefallen. Er hört auf sie. Einer Konfrontation geht er lieber aus dem Weg. Wenn er zu lange joggen geht, dann folgt ein Wutausbruch der Mutter. Sie beschimpft ihn aufs Wüsteste, wenn er der Meinung der Mutter nach zu viele Zigaretten raucht. Oder wenn er abends zu lange fernsieht. Sie findet immer einen Grund, ihren Sohn niederzumachen. Freunde werden später berichten, dass Michael sehr unter der dominanten Mutter gelitten hat. Dennoch, der Michael, der macht etwas aus sich. Er geht zum Bundesheer, bleibt als freiwilliger Soldat, wird Fähnrich und schlägt eine Karriere als Reserveoffizier ein. Und wie es sich für den Sohn eines Grafen gehört, macht er den Jagdschein und wird passionierter Jäger. Später inskribiert er an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit seinem eigenen Geld, na, da kann der Michael nicht so gut umgehen. Er führt ein Leben in Saus und Braus und ist ständig pleite. Aber die Mama, die hilft ihm wieder aus, auch wenn Michael die Einmischungen mittlerweile als unerträglich empfindet. Anfang 1992 kauft die Mama für ihren Sohn luxuriöse Einrichtung für seine Wohnung in der Himmelstraße und übernimmt auch gleich die laufenden Kosten für die luxuriöse Bleibe des Studenten. Wann immer er einen Wunsch äußert, er wird ihm von der Mutter erfüllt. Zu teuer gibt es nicht. Geld ist schließlich zur Genüge vorhanden. Michael will ein Auto? Naja, kein Problem. Er bekommt einen Neuwagen. Michael braucht wieder einmal Geld, weil er alles im Partyrausch verprasst hat. Er bekommt's. Ja, das hätte ich mir auch immer gewünscht. Unendliche Mittel zum Feiern. Kennt ihr das noch von früher? Wenn man mit 300 Schilling fortgegangen ist und am nächsten Tag war bis auf den letzten Groschen die Geldbörse leer. Ich habe mich immer gefragt, wie ich es im Suff geschafft habe, mir das Geld so genau einzuteilen. Aber zum Glück bin ich irgendwann mal erwachsen geworden. Zurück zum Michael. Der zieht unterdessen Menschen an. Klar, das ist doch immer so, wenn einer Geld hat. Studentinnen und Studenten, Akademikerinnen und Akademiker der Wirtschaftsuniversität und jede Menge Künstlerinnen und Künstler machen Party mit dem mittlerweile 26-Jährigen. Kein Wunder, der zahlt schließlich. Nach ein paar Getränken, da muss man den Michael dann halt ertragen, da beschwert er sich dann immer über seine Mutter. Nicht nur ihre dominante Art macht ihm zu schaffen, nein, er findet, dass die Mama das blaue Blut der Familie besudelt, weil sie in einem Geschäft steht und dort Fetzen verkauft. Fetzen ist der umgangssprachliche Begriff für Kleidung. Deshalb sagt man zu Modehäusern in Österreich auch originellerweise Fetzengeschäft. Das Geld von der Mutter nimmt er aber schon, aber wie sie das verdient, das verachtet er, der verwöhnte Bubi. Ein super sympathischer Typ auf jeden Fall. Der Mord an der Mutter. Es ist der 27. März 1993, ein Samstag. Michael will wieder einmal bei seiner Mutter in der Gänzgasse übernachten. In der Nacht kommt es zu einem heftigen Streit, den auch die Nachbarn hören. Mal wieder. Das kommt nämlich bei Ildiko und Michael Thormey immer wieder mal vor. Deshalb denkt sich auch niemand etwas dabei. Schon gar nicht denkt jemand daran, die Polizei einzuschalten. Die 59-jährige Mutter und ihr 26-jähriger Sohn schreien sich eben öfter einmal an. Relativ bald in der Früh geht der Streit wieder los. Es ist der 28. März, ein Sonntag. Die Ursache des Streits dürfte einmal mehr das Fernsehverhalten des jungen Mannes gewesen sein. Der saß die ganze Nacht vor dem Gerät, was Ildiko überhaupt nicht passte. Und diese scheinbar belanglose Auseinandersetzung eskaliert immer weiter. Das Gebrüll hört nämlich aus der Wohnung gar nicht mehr auf. Michael tobt. Die Nachbarn hören, wie er gegen 9 Uhr gegen die Wände trommelt und immer wieder schreit: Faschist! Faschist! Mutter Ildiko versucht noch ihren Sohn zu beruhigen. Doch der sieht nur noch rot. Michael greift nach einem Messer, einem Hirschfänger, den er auch zur Jagd benutzt. Er richtet das Messer auf seine Mutter, droht ihr, sie umzubringen. Ildiko ist schockiert. Michael richtet das Messer auf sie. Zieh dich aus. Die Mutter gehorcht und legt all ihre Kleidung ab. Michael geht auf sie zu. Er nimmt das Messer und schneidet ihr damit die Haare ab. Da sitzt das Böse drinnen, sagt er, als die rötlich gefärbten Haarlocken der Mutter auf den Boden fallen. Doch das Martyrium von Ildiko hat erst begonnen. Als er ihr die Haare abgeschnitten hat, beginnt Michael seine Mutter zu schlagen. Immer wieder. Anschließend bricht er ihr ganz gezielt beide Arme. Daraufhin stellt er sich hinter seine vor Schmerz schreiende Mutter. Bist du Gott? Sagt sie als letzte Worte zu ihm. Warum sie das gesagt hat, weiß nur Michael selbst. Er rammt ihr den Hirschfänger ins Genick. Ildiko bricht zusammen. Ihr Sohn stürzt sich auf sie. Wie im Blutrausch sticht er auf sie ein. Insgesamt 15 Mal rammt er seiner Mutter das Messer in den Körper. Mit dem letzten Stich zielt er genau auf Ildikos Herz und rammt ihr das Messer in die Brust. Zu diesem Zeitpunkt ist die 59-Jährige schon längst tot. Gegen 10 Uhr, eine Stunde nachdem der Streit eskalierte, ist plötzlich Ruhe in der Wohnung. Doch Michael ist immer noch nicht fertig mit dem Körper seiner Mutter. Er schleppt die Leiche von Ildiko vom Wohnzimmer in die Küche. Dort nimmt er ein großes Küchenmesser und weidet ihren Körper aus. Ganz so, wie er es im Jagdkurs gelernt hat. Er schlitzt ihr den Bauch auf und entnimmt ihre Gedärme, sowie das Herz, die Leber und die Nieren. Dann greift Michael zu einem Wiegemesser. Ihr wisst schon, das ist ein halbrundes Messer, mit dem man normalerweise Kräuter schneidet. Er setzt das Küchengerät am Hals seiner Mutter an und wiegt es hin und her, immer wieder, hin und her, bis er den Kopf von Ildiko abgetrennt hat. Den Kopf seiner Mutter gibt er in einen Plastiksack. Zuvor spießt er ihn noch mit einem Hirschfänger auf. Der Wahnsinn geht weiter. Michael ist aber immer noch nicht fertig. Er stürmt ins Stiegenhaus. Er trägt einen Jogginganzug und ist von oben bis unten mit dem Blut seiner Mutter beschmiert. In der Hand hält er ein Plastiksackerl. Er fährt mit dem Lift ins Erdgeschoss. Da kommt ihm ein Nachbar entgegen. Der Mann sieht den Plastiksack, aus dem Blut tropft. Er spricht den offensichtlich völlig verwirrten Michael an. Was war denn da los? Ihr habt euch ja ordentlich angeschrien. Geht's deiner Mutter eh gut? Michaels Antwort: Meinst du die da? Er hält dem Nachbarn den Plastiksack hin und öffnet ihn. Darin der blutverschmierte Kopf von Ildiko. Ich hab sie umgebracht. Ja, das war sie, die geschrien hat, sagt Michael. Der Nachbar rennt in seine Wohnung und ruft die Polizei. Michael stört das gar nicht, denn er hat andere Pläne. Er geht zur Boutique seiner Mutter. Diese befindet sich nur 2 Straßen weiter. Aus dem Plastiksack tropft immer noch Blut. Er zieht eine Spur von der Wohnung bis zum Geschäft der Mutter. Die Boutique Beatrice liegt nur einige hundert Meter entfernt in der Kutschkagasse 44. Dort angekommen schlägt Michael das Schaufenster des Geschäfts ein. Er drapiert den aufgespießten Kopf der Mutter in der Mitte der Auslage. Er geht daraufhin in das Geschäft. Dort tobt Michael weiter. Er wirft Kleidungsstücke nach draußen bis in den Gastgarten der gegenüberliegenden Pizzeria Roma, die es übrigens heute noch gibt. Scheißfrau! Schreit er immer wieder, als er Möbel und Kleider auf die Straße wirft. Er versucht auch vergeblich, die Kleider anzuzünden. Der Besitzer der Pizzeria ruft einstweilen die Polizei. Während dieser Mann noch telefoniert, betritt Michael das Restaurant. Er fragt den Pizzabäcker seelenruhig, ob er kurz das Telefon benutzen dürfe, während das Blut an ihm heruntertropft. Doch das gewünschte Telefonat wird Michael nie führen, denn die Polizei ist schon vor Ort. Die war nämlich bereits in der Gänzgasse eingetroffen und hatte es nicht weit zur Boutique in der Nachbarschaft. Michael T. wird überwältigt, auf den Boden geworfen und mit Handschellen gefesselt. Er leugnet sein Verbrechen gar nicht. Ich habe sie umgebracht. Ich weiß, ich habe getötet. Vielleicht werde ich jetzt zum Leutnant befördert, fragt er die Beamten. Er gibt nur noch wirres Zeug von sich. Seine Mutter sei der Teufel gewesen und er habe die Welt von ihr befreit. Und der Sitz des Bösen ist nun am Ort des Bösen, sagt er. Er meint damit den Kopf seiner Mutter, der nun im Geschäft von ihr ist. Während er ins Polizeiauto gebracht wird, sagt er, ich wollte die Welt vom Bösen befreien. Die Mutter hätte versucht, alles Gold der Welt an sich zu reißen. Ich würde es sofort wieder tun. AIDS hält er für eine mathematische Formel. Alle Computer seien vernetzt, sagt er. Ja, wenn der wüsste. Und sowieso sei eine große Weltverschwörung gegen ihn im Gange, berichtet der mörderische Student. Dann erklärt er den Beamten, ich weiß, wie man Menschen umbringt. Ich hoffe, jetzt zum Leutnant befördert zu werden. Immer wieder spricht er von übersinnlichen Verbindungen und einer Stimme, die ihm den Mord an der Mutter befohlen hat. Trotz seiner wirren Sätze macht er einen relativ ruhigen Eindruck. Michael sieht seine Bluttat als Gefallen an der Menschheit. Er habe schließlich Millionen gerettet. Seine Mutter, naja, die war der Satan, deshalb musste er sie töten. Und wieder die Zahlen. Seine Mutter hätte ein negatives Geburtsdatum gehabt, deshalb sei sie böse und anschließend zum Teufel geworden. Seine Mutter musste vor dem 1. April 1993 sterben, sonst wäre es zu spät gewesen. Denn dann hätte sie die Weltherrschaft an sich genommen und Millionen von Menschen umgebracht. Er kann sich an jedes Detail des Mordes erinnern und gibt den Ermittlern jede Information bereitwillig weiter. Er musste den toten Körper zerstückeln, sonst wäre die Mutter wieder auferstanden, berichtet er. Der Körper des Teufels muss vollkommen zerstört werden. So begründet er seine Tat. Und es wird auch nicht besser mit Michaels Aussagen, also wird er relativ bald von seiner Zelle im Landesgericht in eine Psychiatrie verlegt. Dort wird ihm Schizophrenie diagnostiziert. Anders als bei einem gewöhnlichen Mord hätte Michael an seiner Mutter einen Ritualmord durchgeführt. Das sei in seinem Zustand gar nicht einmal ungewöhnlich, heißt es in einem Gutachten. Die Einweisung. Michael wird relativ rasch als unzurechnungsfähig erklärt und daher nie verurteilt. Und wenn ihr jetzt glaubt, Justizskandal, so einer muss doch hinter Gitter, dann wartet bitte noch kurz. Denn Michael landet nach dem sogenannten Maßnahmenrecht in der geschlossenen Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses Baumgartner Höhe, Pavillon 23. Zwar wird keine Strafe ausgesprochen, aber die sogenannte Anhaltung erfolgt so lange, bis der Täter als geheilt gilt. Das kann bedeuten, dass man lebenslänglich in so einer Einrichtung sitzt. Und Österreich wird seit vielen, vielen Jahren dafür kritisiert, dass untergebrachte, Patienten viel zu lange da festgehalten werden. Das hat unter anderem mit diesem Fall zu tun. Also, um es kurz zu machen, es ist echt keine gute Idee, wenn ihr vor Gericht einen auf unzurechnungsfähig macht. Ich meine natürlich, es sei denn, ihr habt schon richtig viele Menschen umgebracht und ihr würdet sowieso lebenslänglich kriegen. Dann habt ihr vielleicht eine Chance, einen auf ein bisschen verrückt zu machen. Aber sonst eher nicht. Über die Details habe ich schon im Klugschiss von Episode 43 gesprochen. Also hört euch diese Episode noch gerne einmal an. So, und jetzt genug Tipps für angehende Serienmörder. Michael landet also in der Psychiatrie. Dort ergibt ein Gutachten, dass er wohl lange nicht als geheilt gelten kann. Zitat: Eine nicht von der Hand zu weisende Gefahr für einen neuerlichen Aggressionsdurchbruch besteht. Deshalb soll der Mann von der Bevölkerung ferngehalten werden, steht in einem dieser Gutachten. Und normalerweise wäre die Geschichte an dieser Stelle auch schon vorbei. Ist sie aber nicht. Denn ratet mal, wer von den Behörden nicht von der Bevölkerung ferngehalten wird. Richtig, Michael Tormey, der seine Mutter enthauptet hat. Er ist wieder da. Ein Bewohner der Gänzgasse 14 traut seinen Augen nicht, als er im Sommer 1995, also 2 Jahre nach der Tat im Stiegenhaus, auf einmal dem Menschen begegnet, der vor gar nicht allzu langer Zeit in einer Wohnung in dem Haus seine Mutter misshandelt, ermordet und zerstückelt hat. Michael Tormey grüßt ganz freundlich. Nur die Nachbarschaft, ja, die versteht das weniger und die sind selbstverständlich in Angst. Was treibt der Verrückte da? Wie kann es sein, dass er jetzt schon wieder auf freiem Fuß ist? Die Nachbarn forschen nach und bringen für sie Unverständliches in Erfahrung. Der Grund für das Auftauchen des Mörders ist ganz einfach. Michael Tormey erhielt für Behördenwege und für die Räumung der Wohnung, in der er seine Mutter umgebracht hat, Ausgang für einige Stunden. Wie sich herausstellt, war das nicht der einzige Freigang. Immer wieder besucht Michael Partys, feiert nächtelang und tanzt Rock'n'Roll mit feschen Damen, die nicht wissen, wen sie da vor sich haben. Und das Beste, da er nicht verurteilt wurde, verliert er auch nicht das Erbe. Die ermordete Mutter hat ihrem Sohn nämlich insgesamt 5 Millionen Schilling hinterlassen. Das sind nach heutigem Geld und inflationsbereinigt rund 680.000 Euro. Laufend erfolgen weitere Lockerungen des Vollzugs. Denn Michael, der gilt als Musterpatient. Er macht in der Therapie große Fortschritte. Er nimmt seine Medikamente und seine Wahnvorstellungen verschwinden. Bereitwillig erzählt Michael anderen Patienten von seiner Tat und über seine schwierige Beziehung zur Mutter. Michael darf nach 2 Jahren in der Unterbringung wieder auf die Wirtschaftsuniversität gehen und sein Studium fortsetzen. Er darf Vorlesungen besuchen, seine Freunde besuchen und abends eben feiern gehen und anschließend auch bei Studienkollegen übernachten. Er nimmt auch einen Job in einer IT-Firma an und baut sich so während des Klinikaufenthalts ein Leben für die Zeit nach seiner Entlassung auf. Und tatsächlich, Michael wird am 21. Juni 1999 bedingt entlassen. Der Ritualmörder war etwa 6 Jahre lang in Behandlung. Insgesamt 7 Gutachten kommen zu dem Schluss, dass er keine Betreuung mehr in der psychiatrischen Einrichtung benötigt und keine Gefahr mehr von ihm ausgeht. Außerdem, Michael hat Geld, einen Job und Perspektiven. Seine Medikamente nimmt er regelmäßig ein. Er hat keine Verfolgungsfantasien mehr und es gibt keine Anzeichen, dass er je wieder einen psychotischen Rückfall haben würde. Was kann da schon schiefgehen? Na, eine ganze Menge, wie sich herausstellen sollte. Der Rückfall. Michael wird aber nur unter Auflagen entlassen. Er muss sich weiterhin einer Therapie unterziehen und vor allem muss er regelmäßig seine Medikamente verabreicht bekommen. Außerdem muss er sich alle 3 Monate auf der Baumgartner Höhe in Pavillon 23 zu einer Kontrolluntersuchung melden. Fast ein Jahr lang geht das alles sogar ganz gut. Michael kommt mit seinem Leben in Freiheit gut zurecht und erfüllt alle Auflagen des Gerichts. Er scheint also völlig stabil zu sein. Doch im Mai 2000 erscheint Michael nicht zu einem vorgeschriebenen Untersuchungstermin im Pavillon 23. Sofort wird eine Fahndung ausgelöst. Der behandelnde Mediziner äußert auch den Verdacht, der Mörder könnte in die Heimat seiner Eltern, Ungarn, gefahren sein und dort untergetaucht sein. Tatsächlich hat sich Michael mit der Erbschaft seiner ermordeten Mutter in das Land seiner Vorfahren abgesetzt. Das Geld nutzte er, um sich mit einer kleinen Firma selbstständig zu machen. Ihr denkt euch jetzt, naja, alles klar, der wird zurückgeholt und geht sofort wieder in die Unterbringung, oder? Nein, Die österreichischen Behörden verzichten in ihrer grenzenlosen Weisheit auf eine Rückholaktion. Der Schlechter seiner Mutter hat nämlich etwas, wofür in der Alpenrepublik jeder Beamte erzittert. Er hat einen Zettel mit Schriftzeichen drauf. Und auf diesem Zettel steht, dass er in Ungarn einen Job hat, einer festen Arbeit nachgeht, über einen Wohnsitz verfügt und in psychiatrischer Behandlung ist. Er lebt in einer kleinen ungarischen Kurstadt nahe der rumänischen Grenze und gründet ein Unternehmen, das mit Hanfprodukten handelt. Außerdem kann er gar nicht zurückgeholt werden, weil er versucht gerade die Güter seiner adligen Vorfahren zurückzufordern. Das steht nämlich auch auf so einem Zettel. Das reicht der Justiz in Österreich. Bei so vielen Papieren kann man den Mann ja gar nicht mehr einsperren. Absolut unmöglich. Ja, und das ist schon. Die Rückforderung der Schlösser und Landsitze scheitert. Schon nach 5 Monaten hat Michael sein gesamtes Erbe ausgegeben. Er steht völlig mittellos da. Er setzt seine Medikamente ab und beginnt heftig zu trinken. Die Wahnvorstellungen sind bald wieder zurück. Da macht er das neue Böse aus, wie 7 Jahre zuvor bei seiner Mutter. Sein Zimmervermieter Tibor. Der ist ein fürchterlicher Verbrecher. Nein, mehr noch, der ist der Kopf einer Mafia-Organisation und auf dem ganzen Globus in kriminelle Machenschaften, Mord, Drogen und Menschenhandel verwickelt. Tibor K., der Vermieter, betrieb tatsächlich in dem Kurort in Ungarn eine kleine Pension und hatte nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun. Aber Michael hat einen Plan. Er würde die Welt retten, er würde Tibor umbringen und damit der Menschheit einen Gefallen tun. Na, das kommt uns ja mittlerweile schon bekannt vor. Also ruft er seinen Vermieter unter einem Vorwand zu sich ins Zimmer. Tibor kam wie vereinbart. Da stürzt sich Michael mit einem Messer auf den Mann. Aber ein Angestellter von Tibor kann dazwischen gehen und seinem Chef das Leben retten. Tibor hatte nämlich gebeten, der Mann solle doch mitkommen. Sein Untermieter war ihm in letzter Zeit sehr komisch vorgekommen. Tibor hatte eine Veränderung in Michael sehr wohl bemerkt und war vorsichtig geworden. Die beiden Männer schafften es, den tobenden Michael zu überwältigen und in sein Zimmer zu sperren. Die Polizei holte Michael schließlich ab. Er landete wieder in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung, diesmal in Debrecen. Von den Ärzten wird Michael als gefährlich eingestuft. Der wird im Februar 2001 nach Österreich gebracht, schließlich ist er österreichischer Staatsbürger. Er wird in die Justizanstalt Josefstadt in der geschlossenen Abteilung der Krankenstation in U-Haft genommen. Dem mittlerweile 35-Jährigen wird nach wenigen Wochen der Prozess wegen schwerer Nötigung gemacht. Neuerlich wird er für unzurechnungsfähig erklärt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. Im Prozess stellt sich heraus, dass eine junge Ärztin schon 1999 gewarnt hatte, dass sie Michael nicht für geheilt hält und dass er sehr wohl noch eine große Gefahr für ihn, für sich selbst und seine Mitmenschen darstellt. Ihr wurde damals kein Glauben geschenkt, denn schließlich gab es ganz viel Papier, das etwas anderes behauptete. Also kam Michael T. damals frei. Wo sich der Muttermörder heute aufhält, ist übrigens unbekannt. Die Justiz verriet es weder der Bevölkerung noch der Polizei. Einziger Kommentar: Er lebt. Klugschiss zum Schluss. Die Baumgartner Höhe. Vielleicht ist euch in unserem heutigen Fall der Begriff Baumgartner Höhe aufgefallen. In Wien weiß das jeder, weil das ist schon so eine Art Markenbegriff für psychiatrische Anstalt, ja, so wie man Dixo zum Klebeband sagt. So sagt man eben Baumgartner Höhe zur Psychiatrie. Ältere Semester dürften noch den Begriff am Steinhof kennen, denn so hieß die Gegend im heutigen Wiener Bezirk Penzing, als das alles noch zu Niederösterreich gehörte. Also, wer am Stahhof oder auf der Baumgartner Höhe ist, der ist vermutlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Österreich war viele Jahrzehnte lang führend, was die Behandlung von psychisch erkrankten Personen betraf. So wurde in Österreich mit dem Narrenturm 1784 die erste Einrichtung dieser Art auf dem europäischen Festland errichtet. Natürlich waren die Behandlungsmethoden eher schwierig und die Patienten wurden eher wie Kerkerinsassen behandelt. Der Narrenturm wurde durch die niederösterreichische Landesirrenanstalt abgelöst, die wiederum im Jahr 1907 von der Heilanstalt für Nerven- und Geisteskranke am Steinhof abgelöst wurde. Diese Klinik galt damals als die modernste und größte in Europa. Man begann nämlich langsam psychische Erkrankungen auch als solche anzuerkennen. Für die Patientinnen und Patienten wurde ein Festsaal gebaut, wo man Musikaufführungen oder Theatervorstellungen genießen konnte, die oft von den Bediensteten übernommen und organisiert wurden. Dort gibt es sogar eine Galerie mit Logen und allem, was so ein Gebäude eben braucht. Laut der Vision des Architekten Carlo von Boog sollte die Kirche am Gelände als Symbol für die Macht des Geistes über die Irrationalität der Krankheit dienen. Das Direktionsgebäude sollte die bloße rationale Verwaltung des Irrsinns verkörpern. Sogar eine eigene Eisenbahn gab es auf dem Gelände. Schließlich musste man Speisen, Wäsche und auch Müll irgendwie zwischen den einzelnen Pavillons hin und her transportieren. Also wurde auf dem Gelände eine elektrische Schmalspurbahn gebaut. Diese war rund 60 Jahre lang im Einsatz, bis sie in den 60er Jahren stillgelegt wurde. So, und jetzt, um die Verwirrung komplett perfekt zu machen, Direktor war ein Julius Wagner Jaurek. Den kennt man in Oberösterreich, denn dort ist Wagner Jaurek das Synonym für das Irrenhaus. Ja, und wie das in Österreich überall so war, war es Mitte des 20. Jahrhunderts auch vorbei mit dem ganzen imperialen Glanz. Da wurde nämlich aus dem Steinhof die Anstalt zur Vernichtung lebensunwerten Lebens. Nicht nur wurden in Anführungszeichen erbkranke Personen damals zwangssterilisiert, sondern von hier aus gingen viele Patientinnen und Patienten in die Vernichtungslager. Einige der leergeräumten Pavillons dienten der Jugendfürsorge am Spiegelgrund, die sich ganz sicher eine eigene Episode verdient hat. Denn hier wurden nicht nur Experimente an Kindern durchgeführt, 789 von ihnen wurden hier ermordet. In der Nachkriegszeit wurde die Arbeit als Psychiatrie wieder aufgenommen und wegen der vergoldeten Kuppen wurde die Klinik auch umgangssprachlich Zitronenberg oder Monte la Zitrone genannt. Aber offiziell hieß die Einrichtung immer noch Otto-Wagner-Spital, nach dem Architekten, der unter anderem für die Pavillons verantwortlich war. Und weil die Namensverwirrung unmöglich noch blöder werden kann, griff die Stadtverwaltung Wien zum nächsten Schritt. Die benannte die Klinik im Jahr 2020 nämlich in das völlig unglamouröse Klinik Painting um. Na super. Heute gibt es oder gab es, dazu gleich mehr, immer noch drei psychiatrische Abteilungen, sowie ein Zentrum für Suchtkranke, sowie eine Abteilung für Atemwegserkrankungen, weshalb die Klinik auch in der Corona-Pandemie eine große Rolle spielte. Hier wurde nämlich das größte Labor Europas für PCR-Tests gebaut. Aktuell wird die Klinik aber schrittweise abgesiedelt. Sie ist nämlich einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt viel zu wenig Platz und die hygienischen Zustände entsprechen nicht mehr den modernen Standards. Die Abteilungen werden nun schrittweise in die anderen Wiener Spitäler übersiedelt. Was genau mit der Klinik passieren soll, ja, das ist, glaube ich, auch den Verantwortlichen selbst noch nicht ganz klar. Aber wenn ihr mal in Wien seid, dann besucht die Steinhofgründe. Die sind nämlich definitiv sehenswert. Es gibt Obstgärten, einzelne Pavillons und das luxuriöse Kurhaus. Ja, und das war sie, die 58. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jalustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda und Elisabeth, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos. Und ihr erhaltet die aktuelle Episode immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von der Verhaftung unseres Mörders. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, glaubt's mir, ich verstehe das, dann könnt ihr mir via PayPal me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian für die Idee und an Anna, Katharina, Ingrid, Annette, Rita, Astrid, Johanna, Juliana und Christian, die mich in meiner Arbeit unterstützen. Den Link für eine Spende findet ihr in den Shownotes. Ganz besonders freue ich mich natürlich über Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es jetzt seit längerer Zeit eh schon wieder eine E-Mail-Adresse namens mösterreichpodcast@gmail.com, alles in einer Wurst zusammengeschrieben, und an die könnt ihr euch wenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Warum und wie das geht, ich habe keine Ahnung. Immer noch dunkle Technomagie am Werk, aber es funktioniert ganz großartig. So, und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau, also einer echten Seglerin, über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, naja, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert, und ich stelle meist dumme und oder unpassende oder sogar obszöne Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint, ja, ich spare mir das jetzt, komm, es erscheint überall, wo es Podcasts gibt, das ist ganz einfach. Auf der Webseite mörderisch.simplecast.com findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich, und dort könnt ihr euch euren Lieblings-Podcast-Dienst einfach aussuchen. Und außerdem habe ich es geschafft, mir ein Instagram-Konto zuzulegen. Yay! Zur Feier der Premiere habe ich ein Foto von Kater Caramello gepostet. Das findet ihr auf Instagram unter moepodcast. Tja, das war's eigentlich schon. Bleibt mir nur noch zu sagen, Bussi und Baba und see you in St. Pölten. Macht's das gut!